Ja, guten Morgen. Schön hier zu sein. Schön mit euch Gottesdienst zu feiern, auch wenn ich euch nicht wirklich sehen kann oder dich nicht wirklich sehen kann. Ich hoffe, du kannst mich sehen und gut hören. Und bevor ich in die Predigt einsteige, spreche ich noch ein Gebet. Gott, ich möchte danken für diesen Moment der Ruhe, möchte danken für diesen Moment, wo wir uns ganz mit dir beschäftigen können, uns gedanklich auf dich einstellen können, möchte ich bitten, dass du diesen Text gebrauchst, um in die Situation hineinzusprechen, die uns gerade beschäftigen, auch in der Corona-Zeit, die uns grundsätzlich beschäftigen, möchte ich bitten, dass du dich heute Morgen auf deine Weise bemerkbar machst. Amen. Ich habe einen Liedtext mitgebracht, Feißen, ein Hamburger Singer-Songwriter, nicht unbedingt bekannt, aber ein sehr tiefgründiger Singer-Songwriter, würde ich sagen. Und er hat auf seinem ersten Album 2013 ein Lied mit dem Titel Ruhe veröffentlicht. Und dieses Lied beginnt mit folgenden Worten: Egal wo ich bin, ich will immer weg. Und egal was ich esse, ich bin immer fett. Egal wie viel ich schlaf, ich bin immer leer. Und egal was ich hab, ich will immer mehr. Egal wie laut es ist, ich bin immer Ohr. Und egal welches Lied, ich skipp immer vor. Egal wie viel ich kann, ich muss immer üben. Und egal wie viel ich schrei, ich bin immer wütend. Mit diesen Worten beschreibt Feißen ein Gefühl, das jeder von uns auf irgendeine Weise kennt. Egal wie alt oder jung du bist, egal ob du lange mit Kirche zu tun hast oder dich erst vorsichtig an den christlichen Glauben rantastest, ich denke, du kennst dieses nagende Gefühl der Unzufriedenheit. Dass man denkt, das, was ich habe, das, was ich bin, wie ich aussehe, was ich erreicht habe, irgendwie reicht das doch nicht. Es ist nicht genug. Irgendwie, irgendwo, irgendwann oder mit irgendwem anders könnte es besser sein. Und die Gründe, die Unzufriedenheit in uns hochbringen, die sind so unterschiedlich, wie wir unterschiedlich sind. Jeder von uns hat andere Punkte und Situationen im Leben, die einen pieksen und bei denen man unzufrieden wird. Ich habe den Eindruck, mit jeder Lebenslage gibt es andere Dinge, die einen zufrieden oder auch unzufrieden werden lassen. Also dieses Gefühl der Unzufriedenheit scheint uns so durch die unterschiedlichsten Lebenslagen zu begleiten. Und ich kann mir vorstellen, dass besonders auch Corona bei dem einen oder anderen Unzufriedenheit besonders auslöst. Bei mir ist es zumindest so. Man kann wenig Leute treffen, Pläne werden ständig über den Haufen geworfen, man kann seine Hobbys nicht mehr richtig ausleben, mit den Kindern ist es anstrengender, manch einer ist auch existenziell bedroht, was richtig übel ist. Viele Situationen, die einem das mit der Zufriedenheit wirklich schwer machen. Wie sitzt du heute vor dem Bildschirm? Was macht dich gerade zufrieden oder was macht dich momentan auch unzufrieden? Und wenn wir heute gemeinsam über Zufriedenheit nachdenken, dann möchte ich das noch mal anhand von einem Philipperbrief-Text tun. Wir haben gerade gelesen, wer vor 2 Wochen nicht dabei war, kurz ein paar kleine Hintergrundinfos. Paulus, einer der prägendsten Figuren der frühen Kirche, sitzt in römischer Gefangenschaft. Er ist eingeschränkt, kennen wir allzu gut. Er wartet auf sein Urteil. Die Umstände sind wirklich herausfordernd. Und jetzt schreibt Paulus einen Brief an die Christen in Philippi, deswegen auch Philipperbrief. Und der Hintergrund unseres Abschnittes ist, dass diese Leute aus Philippi ihm finanzielle Unterstützung haben zukommen lassen. Die haben das zukommen lassen, was er braucht. Eben auch jetzt im Gefängnis in Rom, aber auch vorher auf ganz verschiedenen Stationen. Epaphroditus, dieser Bote, hatte ihm einiges mitgebracht, sodass er jetzt gut versorgt war. Und diese Situation nimmt Paulus jetzt, um über Zufriedenheit nachzudenken. Und um den Christen in Philippi und indirekt auch uns heute etwas über Zufriedenheit zu schreiben. Und was er schreibt, finde ich, ist erstaunlich. Denn er sagt, dass er gelernt hat, in jeder Situation, selbst im Gefängnis, selbst in all seinen Einschränkungen, dass er gelernt hat, zufrieden zu sein. In seinen Umständen zufrieden zu sein. Er hat eine tiefe Zufriedenheit gefunden. Und das möchte ich gerne mit dir anschauen und fragen, was können wir, egal ob du jetzt Christ bist oder auch mit Glauben eher noch so eine Distanz hast, was können wir hier über Zufriedenheit lernen? Oder anders gefragt, wie können auch wir heute eine tiefe Zufriedenheit finden, selbst in unseren herausfordernden Umständen? Und dafür schauen wir uns diesen Text in drei Abschnitten an. Zuerst der Schatz der Zufriedenheit, die Wurzel der Unzufriedenheit und der Weg zu tiefer Zufriedenheit. Starten wir mit dem Schatz der Zufriedenheit. Paulus schreibt hier am Anfang des Abschnitts, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr mich mal wieder unterstützen konntet. Das ist gut, das hatte er schon länger vor, jetzt hat es endlich geklappt. Und dann Vers 11 und 12 schreibt er, ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrungen, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe es gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen, und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Das Erste, was hier auffällt, ist, Paulus sagt, ich habe gelernt. Ich habe gelernt, zufrieden zu sein. Also diese tiefe Zufriedenheit, von der er spricht, die kann man offensichtlich lernen. Es ist nicht so, okay, manche Leute sind halt von sich aus zufriedener und andere irgendwie nicht so. Nein, Paulus sagt, man kann diese Zufriedenheit lernen. Und das bedeutet natürlich auch, es braucht Zeit, etwas zu lernen. Das dauert. Aber die gute Nachricht ist, man kann sie lernen. Keiner bleibt außen vor. Aber wie sieht diese Zufriedenheit jetzt aus? Das Zweite, was hier auffällt, nämlich Paulus sagt, er hat gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Und dieses in ist wichtig, denn er sagt nicht, er hat gelernt, mit jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Zufrieden zu sein heißt nicht mit allem zufrieden zu sein, was im Leben passiert. Ja, Paulus benennt hier das Schwierige. Er sagt, ich hatte Hunger, ich musste Entbehrungen ertragen, ich hatte Mangel, meine Lage war schwierig. Er tut nicht so, als ob alles easy und großartig wäre, sondern er benennt das Schwierige, das Schlechte, das ist hart und es setzt ihm zu. Und ich denke, das entspricht sehr unserer Erfahrung, dass wir Situationen in unserem Leben haben, die einfach nicht gut sind. Vielleicht bist du verschuldet. Vielleicht ist eine Beziehung schmerzhaft zerbrochen. Vielleicht musstest du dein Studium oder deinen Job abbrechen. Vielleicht hast du eine Diagnose bekommen oder eine Nachricht, die deine Träume begraben. Und wir sind gerade mittendrin in einer Pandemie. Es wäre völlig absurd, wenn wir sagen würden, auch mit der Situation, wie das so ist, bin ich eigentlich zufrieden. Finde ich eigentlich gut. Zu Hause ist doch auch ganz nett. Nein, so eine Zufriedenheit meint Paulus nicht. Die Zufriedenheit, von der Paulus spricht, bedeutet nicht mit jeder Lage zufrieden sein, sich sozusagen dem Schicksal zu ergeben, sondern Paulus spricht hier davon, dass er etwas gefunden hat, was ihn dazu gebracht hat, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Nicht mit, sondern in. Und dann sagt er, jeder Lebenslage. Das heißt, Paulus spricht hier von der Zufriedenheit, die unabhängig ist von den Umständen. Oder sagen wir, losgelöst von den Umständen. Und das finde ich interessant, weil das, was wir am meisten kennen, ist doch eine Zufriedenheit, die an irgendeinem Umstand hängt. Ja, du hast einen neuen Job angefangen, Freunde fragen, wie ist es? Und du sagst, bin echt zufrieden mit der Arbeit, komm da gut rein, es läuft gut, ja, Arbeit ist irgendwie schaffbar, Kollegen, alles super. Oder du hast was Neues gekauft, ein Fahrrad zum Beispiel, kaufen ja in letzter Zeit viele, und du sagst, ich bin zufrieden, ja, das Fahrrad tut, was es tun soll, es fährt, momentan tolles Wetter, bin schon 3-4 Touren gefahren, ist gut. Das ist eine Zufriedenheit, die aus einem Umstand kommt. Und das ist wirklich eine gute Zufriedenheit, keine Frage. Freu dich darüber und feier das. Aber die Zufriedenheit, die Paulus hier anspricht, geht eine Ebene tiefer. Er sagt, in jeder Lebenslage, egal ob sie gut oder schlecht ist, also egal ob euer Geschenk, liebe Philippa, da ist und ich alles habe, was ich brauche, oder ob ich nichts von euch bekommen habe, ich habe hier eine Zufriedenheit. Das heißt, die Zufriedenheit, die Paulus hier anspricht, hängt nicht an einem bestimmten Umstand, sondern sie ist eine innere Haltung, die losgelöst ist von diesen Umständen. Anders ausgedrückt, eine innere Ruhe, eine innere Gelassenheit, ein inneres Vertrauen, das mich in den verschiedensten Lebenslagen tragen kann. Und Paulus schreibt dann in Vers 12 von diesen Lebenslagen, er sagt, ich habe diese Zufriedenheit sowohl im Mangel als auch im Überfluss. Sie ist ein Schatz in beidem. Warum? Nun, wenn wir Mangel erleben oder einen Mangel empfinden, es kann Mangel an materiellen oder finanziellen Möglichkeiten sein, Mangel an Möglichkeiten im Job, ein Mangel an Anerkennung, es kann Erfolg sein, der ausbleibt oder Beziehungen, die uns fehlen. Wenn wir in diesen Dingen Mangel erleben, was macht es mit uns? Ganz einfache Beobachtung, jeder von euch kann das beschreiben, der Mangel bedrückt uns. Macht uns unzufrieden, traurig, niedergeschlagen und an irgendeinem Punkt fängt er vielleicht sogar an, unseren Selbstwert zu hinterfragen. Dass wir denken, wenn ich doch nur haben könnte, was sie hat, dann könnte ich mich auch bedeutender fühlen. Wenn ich doch nur so erfolgreich sein könnte wie er, dann würde ich auch den Applaus bekommen. Oder warum kann ich nicht so aussehen? Dann hätte ich vielleicht auch einen Partner. Warum bleiben mir diese Möglichkeiten verwehrt? Warum bin ich hier so begrenzt? Das drückt einen runter. In solchen Situationen ist eine tiefe Zufriedenheit dann quasi wie etwas, das uns auffangen kann. Und deswegen sagt Paulus, ist ein großer Schatz im Mangel. Aber Paulus sagt, diese tiefe Zufriedenheit, die brauche ich auch im Überfluss. Ich habe gelernt, in jeder Lage zufrieden zu sein, auch im Überfluss. Und es klingt doch erstmal komisch, nicht wahr? Denn warum brauche ich Zufriedenheit, wenn ich alles habe? Wenn ich die Finanzen habe, die Möglichkeiten im Job, den Erfolg, den großartigen Partner, alles, wonach ich mich gesehnt habe, Überfluss, wozu brauche ich dann Zufriedenheit? Die Antwort ist wegen der Melancholie des Erfolgs. Und ein Mann, der das wunderbar auf den Punkt gebracht hat, ist Jim Carrey. Wahrscheinlich kennt ihn fast jeder, dieser Schauspieler und Comedian, sehr bekannt, absolut erfolgreich, finanziell ausgesorgt. Der Mann hat fast alles erreicht, was man so in seiner Branche erreichen kann. Und Jim Carrey hat in einer Abschlussrede an College-Studenten, die er so ins Leben geschickt hat, Folgendes gesagt. Ich wünschte mir, dass alle reich und berühmt werden und alles erreichen könnten, wovon sie jemals geträumt haben. Warum? Damit sie verstehen, dass das nicht die Antwort ist. Das hat er mehrmals an verschiedenen Stellen in seiner Rede gesagt. Ich wünschte, alle könnten alles erreichen, wovon sie träumen, damit sie verstehen, dass das nicht die Antwort ist. Was meint er hier? Er spricht von der Melancholie des Erfolgs. Und wahrscheinlich kennen wir das alle, nur in etwas kleinerem Rahmen als Jim Carrey, vermute ich jetzt mal. Vielleicht sind auch berühmte Leute heute Morgen dabei. Wir haben auf dieses eine Ziel hingearbeitet. Auf die Beförderung oder den einen Job, auf die Abschlussnote, auf das eine Haus, was wir kaufen wollten, auf den ersten eigenen Artikel, auf den besonderen Urlaub, was auch immer. Und du erreichst dieses Ziel. Es fühlt sich richtig gut an, großartig. Was für ein toller Moment, Begeisterung. Man stößt an mit einem Glas Sekt. Doch am nächsten Morgen oder eine Woche oder einen Monat später ist gefühlt wieder alles wie zuvor. Du bist nämlich immer noch der gleiche Mensch. Und das tiefe Glück, wonach du dich gesehnt hast, hat sich nicht eingestellt. Es ist interessant, wie immer wieder sehr erfolgreiche Menschen genau das in ihren Interviews weitergeben, dass sie sagen, ich habe alles erreicht, wovon ich geträumt habe. Ich bin ganz oben gelandet, in der Firma, in meiner Branche, wo auch immer. Und ich bin aufgewacht und ich habe mich gefragt, war es das? Ist das alles? Das heißt, wenn wir alles erreichen, was wir uns gewünscht haben, erleben wir doch immer wieder diese Melancholie des Erfolgs. Es führt uns in eine Niedergeschlagenheit oder aber dazu, dass wir getrieben werden und denken, okay, jetzt brauche ich das Nächste. Wenn es das nicht war, dann das Nächste. Den nächsten Job, den nächsten Erfolg, den nächsten Partner, den nächsten Kick, das nächste fromme Highlight, den nächsten Kurs und dann irgendwann wird sich doch dieses Gefühl einstellen. Paulus schreibt, ich habe eine Zufriedenheit gelernt, die auch da ist, wenn ich Überfluss habe. Sie ist ein Schatz im Schmerz des Mangels und in der Melancholie des Erfolgs. Und die Frage an uns ist, wenn wir mal so an die Momente denken, in denen wir unzufrieden werden, waren, was ist es bei uns? Bist du unzufrieden, weil du einen Mangel empfindest, weil du eine konkrete Sache, die du dir wünschst, einfach nicht hast? Oder bist du unzufrieden aus einem Überfluss heraus, dass du sagst, eigentlich ist mein Leben echt okay. Ja, ich habe alles, was ich brauche, und doch packt mich diese Unzufriedenheit immer wieder. Was ist es bei dir? Paulus spricht hier von der Zufriedenheit, die unabhängig ist von deinen Umständen und die dich trägt im Schmerz des Mangels und in der Melancholie des Überflusses. Drängt sich die Frage auf, aber wie bekommen oder wie lernen wir diese Zufriedenheit? Was hat Paulus da genau gefunden? Und bevor wir da hinkommen, möchte ich noch einen Blick auf unsere Unzufriedenheit werfen. Der zweite Gedanke, die Wurzel der Unzufriedenheit. Ich denke, die allermeisten von uns kennen Situationen ähnlich wie diese. Hast einen richtig guten Tag gehabt, bist gut gelaunt, eigentlich zufrieden. Aber dann hörst du, dass deine Kollegin jetzt aufsteigt, nicht du, und sie deutlich mehr verdienen wird. Oder du siehst, wie dein Nachbar sein Wohnzimmer ausbaut, schön hell, tolle neue Möbel. Oder du scrollst so durch dein Handy, durch Social Media und siehst so die sorgfältig ausgesuchten Highlights aus dem Leben der anderen. Den gut trainierten Körper, den Traumurlaub vor Corona, den Erfolg der alten Klassenkameraden, die perfekte Familie, die Events anderer Kirchen, und auf einmal schleicht sich so ein giftiges Gefühl in deine Laune. Alles, was du hast, dein ganzer Tag, erscheint plötzlich in so einem fahlen Licht. Gerade warst du noch glücklich und zufrieden, doch auf einmal erscheint das, was du hast oder wer du bist, als nicht mehr genug. Aber ist das, was du hast, auf einmal schlecht oder weniger geworden? Überhaupt nicht. An deiner eigenen Situation hat sich überhaupt gar nichts geändert. Was eben noch genug war, ist noch genau das Gleiche. Doch plötzlich reicht's nicht mehr. Warum? Weil in dem Moment eine tiefe Sehnsucht in uns angesprochen wird und wir das Gefühl haben, mit dem, was ich habe und wer ich bin im Vergleich zu dem, was andere haben, das wird nicht reichen, um diese Sehnsucht zu stillen. In dem Moment glaubst du und glaube ich, dass es nicht genug ist, um mein Herz und die Sehnsucht meines Herzens zur Ruhe zu bringen. Wir haben als Menschen, und dabei ist es völlig egal, ob wir Christen sind oder nicht, wir haben eine Sehnsucht in uns nach dem guten Leben. Und vieles, was auf Social Media geteilt wird, ist genau Ausdruck von diesem guten Leben, wie wir es empfinden. Und vieles, dem wir nachjagen und viele Ziele, die wir verfolgen, sind Ausdruck von dieser Sehnsucht nach dem guten Leben und nach Erfüllung. Und die Autoren der Bibel geben uns eine Ahnung dafür, woher diese Sehnsucht kommt. Sie sagen nämlich, wir sind als Menschen für Gott geschaffen. Er ist unser Ziel. Wir sind für seine Größe, für seine Herrlichkeit und für seine Schönheit geschaffen. Dafür, dass unsere Seele in der Begegnung mit ihm diese tiefe Erfüllung findet, wonach wir uns sehnen. Aber in dem Moment, wo wir uns von Gott abwenden, ihm den Rücken zudrehen, völlig egal, ob du dich von Gott abwendest, weil du nicht glauben kannst, dass er existiert, oder ob du dich als jemand abwendest, der eigentlich seit Jahren Christ ist, sich aber im Alltag doch wegdreht, weil er denkt, das, was mich wirklich zufrieden macht, ist nicht bei dir zu finden, Gott. In dem Moment, wo wir uns von Gott abwenden, werden wir zwangsläufig versuchen, diese tiefe Sehnsucht mit den Dingen dieser Welt zu stillen. Wir können gar nicht anders, weil diese Sehnsucht, die feuert ständig und sie wird ständig angefeuert durch unsere Umgebung. Die ist da, die sucht, die will gestillt werden. Und wir können letztlich nur schauen, wohin drehen wir unsere Sehnsucht? Worauf richten wir unsere Sehnsucht? Und wenn wir sie nicht auf Gott drehen, dann drehen wir sie zwangsläufig auf die Dinge in dieser Welt. Wir jagen ihnen nach, wir versuchen mehr zu besitzen, mehr zu erleben. Wir projizieren es auf Personen und wir versuchen das zu finden, was uns endlich zufrieden und glücklich macht. Wir folgen dieser Sehnsucht und es wirkt sich auf unseren Alltag. Wie wir kaufen, was wir wünschen und auch darauf, wie wir Beziehungen und Kirche gestalten. Wir denken, wenn ich nur das eine haben kann, wenn ich mich so kleiden kann, wenn ich das leisten kann, wenn ich endlich dieses Haus im Grünen habe, diesen Erfolg im Job, diese Freunde, diesen Einfluss, dieses Erlebnis, wenn ich nur das haben kann, dann werde ich zufrieden sein. Dann wird meine Sehnsucht gestillt sein. Und wir jagen dem hinterher. Und was passiert? Wir erreichen diese Dinge, wir kaufen das nächste Produkt. Es macht uns glücklich für 2 Tage, bis die Unzufriedenheit wieder hochkommt. Oder wir finden endlich den perfekten Partner und wir sind für ein paar Monate, vielleicht sogar für ein paar Jahre, echt glücklich. Bis wir irgendwann merken, dass auch dieser Mensch unser Herz nicht wirklich zur Ruhe bringt. Dass diese tiefe Sehnsucht und diese vielen Wünsche in mir nicht zur Ruhe kommen können bei ihm. Stell dir vor, heute Nachmittag wäre Corona vorbei. Beschränkungen sind aufgehoben. Es wird sich absolut frei anfühlen, würde ich mal behaupten. Wir wären vermutlich alle super glücklich. Doch wie lange wird es dauern, bis uns das nächste auffällt in unserem Leben, warum unser Leben gerade doch noch nicht das gute Leben sein kann? Wie lange wird es dauern? Eine Woche? 2 vielleicht, wenn es so zu den zufriedeneren gehört? Das Problem sind nicht die Dinge, die wir nicht haben, sondern dass die Sehnsucht unseres Herzens auf die falschen Dinge gerichtet sind. Und wir ihnen nachjagen, um Zufriedenheit zu finden, doch wir kommen nie an. Im 17. Jahrhundert gab es einen Pastor in England, der hieß Jeremiah Burroughs und 1645 tobte der englische Bürgerkrieg. Und die Leute hatten wirklich viel mit Mangel zu kämpfen, mit wirklichem Mangel, keine einfache Zeit. Doch genau in dieser Zeit hat dieser Burroughs entschieden, eine längere Predigtreihe über Zufriedenheit zu halten. Finde ich ganz schön mutig, so mitten im Krieg, ständig konfrontiert mit Verlust und Ängsten und Mangel, sowohl materiell als auch emotional. Und aus diesem Buch, aus dieser Predigtreihe wird schließlich ein Buch und es heißt Das seltene Juwel christlicher Zufriedenheit. Das seltene Juwel der christlichen Zufriedenheit. Und darin schreibt er Folgendes. Meine Geschwister, der Grund, warum ihr keine Zufriedenheit in den Dingen dieser Welt findet, liegt nicht darin, dass ihr nicht genug davon habt. Das ist nicht der Grund. Sondern der Grund ist, dass all diese Dinge in keinem Verhältnis zu euren unsterblichen Seelen stehen, die dafür geschaffen wurden, Gott selbst zu fassen. Viele Menschen denken, wenn sie Sorgen haben und unzufrieden sind, dass es daran liegt, dass sie nur wenig in dieser Welt haben und dass sie, wenn sie mehr hätten, endlich zufrieden werden. Aber das ist so, als ob sich ein hungriger Mann in den Wind stellt, seinen Mund öffnet und versucht, den Wind zu fassen. Und wenn er hungrig bleibt, denkt er, dass es daran liegt, dass er noch nicht genug Wind aufgenommen hat. Nein, all diese Dinge sind nicht geeignet, um unseren Hunger zu stillen. Kleiner Ausschnitt aus einem sehr wertvollen alten Buch. Die tiefe Wurzel von Unzufriedenheit ist, dass wir unsere Sehnsucht auf Dinge richten, die unsere Sehnsucht nicht stillen können. Unsere unsterbliche Seele ist dafür geschaffen, Gott selbst zu fassen. Und alles andere, egal wie gut und wichtig diese Dinge sind, Erfolg, Partner, Familie, Finanzen, alles sehr, sehr gute Dinge, sie werden uns nie endgültig zur Ruhe führen. Das heißt, die Frage an uns ist, wenn die Unzufriedenheit in uns hochkriecht oder wenn ich merke, wofür ich lebe, was ist die Sache, der ich nachjage? Was ist die eine Sache, von der ich denke, wenn ich das habe, dann würde es gut sein? Wenn ich das erreiche, werde ich zufrieden und erfüllt sein. Wenn ich an diesen Punkt in meiner Biografie komme, wird es in Ordnung sein. Was ist es bei dir? So, und Paulus sagt jetzt, es hat sich jemand zu mir gesellt. Ich werde von jemand begleitet, auf den ich meine Sehnsucht richten kann und der dieser Sehnsucht standhält. Und damit kommen wir zum letzten Gedanken, der Weg zu tiefer Zufriedenheit. Schauen wir dafür nochmal in einen Abschnitt von Paulus. Paulus sagt, er kann in jeder Lebenslage zufrieden sein. Und jetzt erklärt er uns, wie oder wo er das gelernt hat, woher er diese Kraft und Zufriedenheit nimmt. Vers 13. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Ja, direkt davor, ich kann Überfluss haben, ich kann Entbehrungen ertragen. Und jetzt, nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. So, und dieser Vers wurde von Christen jetzt natürlich schon für alles ausgelegt, was es so gibt. Weil Jesus bei dir ist, kannst du alles erreichen und all deine Ziele verwirklichen. All deine Visionen und Träume können real werden, wenn Jesus bei dir ist. Dein Leben wird keinen Mangel mehr sehen. Und dann kommt manchmal noch dieser Satz hinterher, du musst nur daran glauben. Ja, mit so einer kleinen Fußnote noch, richtig glauben. Und ich erkläre dir jetzt, was richtig bedeutet. Aber ist das die Richtung, die Paulus hier in diesem Text hat? Was sagt Paulus denn eigentlich hier mit diesem Vers? Paulus sagt, ich kann Mangel ertragen. Ich kann es ertragen, wenn nicht alles läuft, wie ich es mir gewünscht habe. Wenn meine Ziele nicht alle in Erfüllung gehen, ich kann das ertragen. Und ich kann auch mit Überfluss umgehen, ohne dass er mir zu Kopf steigt oder mich in die Melancholie führt. Nichts ist mir unmöglich. Ich kann mit all dem umgehen. Ich kann Zufriedenheit finden, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Paulus sagt, bei Jesus Christus finde ich etwas, was mir die Kraft gibt, wirklich zufrieden zu sein. Aber was ist das jetzt? Und wie können wir das finden? Schauen wir dazu in Vers 19. Am Ende richtet Paulus den Blick auf die Philipper und er macht ihnen Mut. Er zeigt ihnen, wie sie diese Ruhe und Zufriedenheit finden können, die er selbst gefunden hat. Er schreibt, und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. In diesem Vers finden wir zwei Dinge, durch die wir tiefe Zufriedenheit lernen können. Das eine ist ein Versprechen und das andere eine Erinnerung. Als erstes ein Versprechen. Nämlich Paulus verspricht damals dem Christen in Philippi und damit auch indirekt uns, wenn wir Christen sind oder Christen werden, dass Gott uns durch Jesus Christus mit allem versorgen wird, was wir brauchen. Dass Gott dich mit allem versorgen wird, was du brauchst. Ja, um das Leben zu führen, das er für dich hat und um in ihm Freude zu finden. Dafür wird er dir alles geben, was du brauchst. Das Materielle, die Kraft, die Gnade, die du brauchst. Und ja, es kann sein, dass das weniger ist als das, was andere haben. Es kann auch sein, dass es anders ist, als wir es uns vorgestellt haben. Jemand hat das mal schön auf den Punkt gebracht, aber was ist, wenn ich Business Class will und Gott gibt mir nur Economy? Das kann sein. Das ist durchaus möglich. Aber das Versprechen steht, dass alles, was wir brauchen werden, um das Leben zu leben, das Gott für uns hat, das werden wir bekommen. Und das kann uns zu einer Zufriedenheit führen, weil das bedeutet, das, was ich wirklich brauche, das werde ich haben. Und die Dinge, denen ich dauernd nachjage, wo ich denke, wenn ich das erst habe, könnte es vielleicht sein, dass wir sie gar nicht wirklich brauchen. Oder nicht so dringend brauchen, wie wir meinen. Könnte es sein, dass ein Gott, dem alle Macht und alle Herrlichkeit gehört, wie Paulus hier schreibt, und der selbst alles für uns aufgegeben hat, könnte es sein, dass dieser Jesus Christus wirklich weiß, was gut für uns ist? Was heißt das jetzt ganz praktisch? Ich glaube, dieses Versprechen kann uns helfen, täglich diese Zufriedenheit einzuüben. Nämlich, indem wir daraus eine Sicht kultivieren, die ich mal die Heute-Genug-Sicht bezeichne. Dass wir sagen, das, was ich heute habe, ist heute genug. das, was ich heute habe, das, was Gott mir heute gibt, das ist heute genug, weil er weiß, was ich wirklich brauche. Das heißt, ich schaue auf meinen Tag und ich sage, das, was ich heute an finanziellen Mitteln habe, ist heute für mich genug. Das, was ich heute an Erfolg und an Anerkennung bekomme, ist heute genug. Das, was ich heute an Freude habe, ist heute genug. Das, was ich heute mit meinen Fähigkeiten, mit meinem Einsatz geschafft habe, ist für heute genug. Und es bedeutet nicht, dass ich mich nicht nach mehr ausstrecken darf oder dass ich nicht mehr für Erfolg arbeiten dürfte oder dass ich mir keinen Wohlstand aufbauen dürfte. Nein, darum geht's nicht. Aber dass ich täglich eine Haltung kultiviere, die sagt, heute ist heute genug. Wer ich bin, was ich habe und was ich erreiche, ist heute genug. Das ist das eine. Wenn wir dieses Versprechen haben, dass er uns alles gibt, was wir brauchen, dann können wir diese Haltung kultivieren und täglich üben. Und das zweite ist eine Erinnerung. Paulus sagt, dass Gott sie durch Jesus Christus mit allem versorgen wird, was sie brauchen. Mit dem Materiellen, aber auch mit deutlich mehr. Aber ich glaube, wir brauchen auch diese Erinnerung, dass Gott uns durch Jesus Christus schon mit allem versorgt hat. Uns schon alles gegeben hat, was wir brauchen, um diese tiefe Zufriedenheit zu finden. Und um das zu verstehen, will ich noch ein Bild verwenden. Stell dir vor, du bist Teil einer Sportmannschaft, in dem Fall Fußballmannschaft, und ihr geht in das letzte Spiel der Saison. Ihr wisst, dieses letzte Spiel entscheidet die Meisterschaft. Ihr wart noch nie Meister, das heißt, es ist echt wichtig für euch und ihr wollt Meister werden. Ja, das ist eure größte Sehnsucht. So nah dran wie jetzt wart ihr noch nie. Also geht ihr als Team in dieses letzte Spiel und ihr gebt alles, was ihr habt. Und jedes Mal, wenn die Mannschaft ein Tor schießt, kommt so richtig Freude in dir auf. Nicht nur wegen dem Tor, sondern weil du denkst, dieses Tor bringt mich meiner Sehnsucht näher. Jedes Mal, wenn ihr ein Gegentor bekommt, drückt dich das natürlich nieder. Du lässt den Kopf hängen, weil du zweifelst, wird es reichen? Wird es reichen? Werde ich zu meiner Sehnsucht kommen? Wird sich die endlich erfüllen? Werde ich endlich die Meisterschale in die Höhe halten? Jedes Mal, wenn der Schiedsrichter eine Fehlentscheidung trifft, ja, und du den Eindruck hast, du wirst ungerecht behandelt, wirst du wütend. Und deine Mitspieler müssen dich zurückhalten. Warum? Weil du denkst, warte, so war das nicht geplant. Und so funktioniert es nicht. Und ich will doch Meister werden. Und jetzt stellst du dich hier zwischen meine Sehnsucht. Und wenn dann der Trainer es wagt, dich zur Halbzeit auszuwechseln und dich auf die Bank zu setzen und du nicht mehr eingreifen kannst und nichts mehr dafür tun kannst, dass dein Traum in Erfüllung geht, dann sitzt du mit hängendem Kopf auf der Ersatzbank und wartest enttäuscht und verbittert auf den Schlusspfiff. Wenn wir unser Leben auf diese Weise leben, irgendwelchen Dingen oder Personen oder Erlebnissen nachjagen, weil wir glauben, dass wir darin endlich Zufriedenheit finden, und ganz ehrlich, das tun wir doch oft, hätten wir Leben wie in diesem Spiel. Bei jedem Erfolg, den wir feiern, werden wir gut drauf sein und fröhlich sein, weil wir meinen, wir haben es geschafft. Wir sind die Besten. Bei jeder Niederlage, die wir erleiden, bei jedem Gegentor, werden wir einknicken, weil wir meinen, wir kommen nie an. Wenn wir ungerecht behandelt werden oder das Gefühl haben, dass Gott, wie er die Dinge lenkt, eine Entscheidung getroffen hat, die echt nicht gut ist, weil so war das nicht geplant, so sollte mein Leben nicht laufen, werden wir unfassbar wütend. Und wenn das Leben uns auf die Ersatzbank setzt, durch eine schwere Krankheit, durch eine zerbrochene Beziehung, durch Arbeitslosigkeit, dann werden wir im schlimmsten Fall völlig hoffnungslos, zynisch und verbittert. Denn heißt das dann nicht, dass das gute Leben außer Reichweite ist, wenn das passiert? Ist damit nicht alles den Bach runtergegangen? Aber jetzt stell dir vor, du gehst mit dem Team in dieses letzte Spiel der Saison und die Meisterschaft ist bereits gewonnen. Die Punktedifferenz ist nicht mehr aufzuholen. Ihr seid Meister und ihr geht als solche in dieses letzte Spiel. Wie werdet ihr als Team spielen? Ihr werdet befreit aufspielen. Ihr könnt immer noch alles geben. Das Beste, was ihr habt. Ihr könnt sogar unverkrampft eure besten Tricks auspacken. Ihr seid Meister und ihr geht als solche in dieses Spiel. Und wenn ihr ein Tor schießt, dann freut ihr euch wie Bolle. Und wenn ihr ein Tor bekommt, dann ist es nicht so toll. Aber ihr habt trotzdem noch irgendwie eine Gelassenheit. Wenn der Schiedsrichter eine Fehlentscheidung trifft, dann ist es echt mies und ihr ärgert euch. Aber ihr verliert euch nicht und müsst ihm nicht an die Gurgel. Und wenn der Trainer euch auf die Bank setzt, ist es in Ordnung, dann bricht nicht alles zusammen, denn die Meisterschaft ist bereits gewonnen. Und was Paulus hier den Philippern sagt, durch diesen ganzen Brief hindurch, wenn ihr Jesus Christus in eurem Leben habt, dann ist die Meisterschaft gewonnen. Dann sind die Meisterschale und die Medaille um deinen Hals sicher. Dann ist das, wonach du dich sehnst, bereits für dich erreicht und du musst nur daran erinnert werden. Ich habe vorhin darüber gesprochen, dass wir immer wieder unsere Sehnsucht von Gott wegdrehen, auch wenn wir schon lange Christen sind. So oft denken wir, Gott, schön, dass du mich liebst, ja, ja, alles gut, aber das, was mich wirklich erfüllen wird, das ist hier und hier und hier, aber nicht da. Und wir wenden uns ab. Aber das Faszinierende ist, Gott wendet sich nicht von uns ab. Jesus ist uns nachgegangen und als er am Kreuz für uns gestorben ist, da hat er diese Distanz überwunden, ausgeräumt. Diese Distanz, die wir immer wieder zu diesem Gott schaffen, Jesus hat sie überwunden. Aber nicht nur das, am Kreuz schenkt er uns auch all das, dem wir nachjagen, was uns zufrieden machen soll. Ja, die Anerkennung im tollen Job, die Sicherheit in mehr Finanzen, die Annahme und die Liebe in der tollen Beziehung. All das schenkt er uns doch am Kreuz. Jesus verliert am Kreuz die Sicherheit des Himmels, um dir die Sicherheit zu schenken, dass du wirklich einen liebenden Vater im Himmel hast, der dich versorgt mit allem, was du brauchst. Am Kreuz wird Jesus hinausgeworfen, nicht nur aus Jerusalem, sondern aus der Gemeinschaft mit seinem Vater, damit du reingenommen wirst, als geliebte Tochter und geliebter Sohn und eine Liebe findest, die tiefer ist, als ein Mensch jemals geben kann. Am Kreuz wird Jesus verachtet, verleumdet, bespuckt, verliert jegliche Anerkennung, damit du eine Anerkennung bekommst, die größer ist als jeder Job oder jeder Erfolg, der jemals geben könnte. Paulus hat gelernt, in Jesus Christus habe ich das, wonach ich mich sehne. Die Anerkennung, die Sicherheit, die Liebe, die Annahme, das gute Leben in ihm. Es ist für mich bereits gewonnen. Und deshalb kann ich in diesem Leben befreit aufspielen. Es sogar ertragen, wenn das Leben mich manchmal auf die Ersatzbank setzt. Denn eins ist klar, wenn der Schlusspfiff ertönt, geht die Party erst richtig los. Und deshalb, wenn die Unzufriedenheit in dir hochkriecht, wenn dieses giftige Gefühl dein Leben dominieren will, komm mit dieser Unzufriedenheit zu Jesus Christus. Drück sie aus mit den Worten und Emotionen, die hochkommen. Leg sie bildlich gesprochen vor die Füße Jesu. Und dann schau nach oben. Jesus steht da, oder beziehungsweise er hängt da. Und er hält dir die Medaille hin. Glauben bedeutet nichts anderes, als immer wieder täglich diesen Weg zu gehen, hin zu Jesus Christus. Der sagt, ich bin die Wahrheit und das Leben. Du brauchst mich, um dich zu trauen, in den Armen meines Vaters wirklich zur Ruhe zu kommen. Amen.